Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Anne-Katrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Herzlich willkommen zu unserer Auslegungsreihe Durch die Bibel. Schon seit längerer Zeit sind wir im alttestamentlichen Buch Sacharja unterwegs. Diesmal erreichen wir das 13. Kapitel und damit das vorletzte Kapitel dieses prophetischen Buches. Den Anfang macht allerdings eine Einführung in die beiden Schlusskapitel, die sich in ihrer Wuchtigkeit deutlich von den Kapiteln davor abheben. Auch wenn Sie vielleicht nur einen Teil unserer Sendungen zum Buch Sacharja gehört haben, werden Sie mir vermutlich recht geben. Sacharja ist ein bedeutendes prophetisches Buch. Mir war es schon immer sehr wichtig, und es ist mir unverständlich, dass Sacharja oft so vernachlässigt wird. Jedes Mal, wenn ich darin lese, lerne ich etwas dazu. Und die letzten beiden Kapitel von Sacharja sind so überwältigend, dass ich mich nicht in der Lage sehe, sie in einem Umfang auszulegen, wie es eigentlich notwendig wäre. Aber ich werde es versuchen, und es würde mich freuen, wenn Ihnen Sacharja am Ende genauso viel bedeutet wie mir. In Amerika sagt man, wir werden zu schnell alt und zu langsam weise. Ich finde, darin steckt mehr als nur ein Körnchen Wahrheit. In den vorangegangenen Kapiteln hat Sacharja damit begonnen, seine Prophetie zu entfalten. Sie klingt wie ein Programm Gottes, das mit dem ersten Kommen Christi auf die Erde beginnt. Denn Sacharja nimmt in einer Zeichenhandlung einen Lohn von 30 Silberstücken entgegen. Jesus wurde für 30 Silberstücke verraten und schließlich zum Tod verurteilt. Jesus wurde von seinem eigenen Volk größtenteils abgelehnt. Die Führenden der Juden übergaben ihn den Römern, um ihn zu Tode zu bringen. So wurde Jesus als der gute Hirte abgelehnt und gab sein Leben für die Schafe. Irgendwann in der Zukunft wird aber noch ein anderer Hirte kommen. Wir wissen nicht wann, aber er wird kommen. Das wird der falsche, der böse Hirte sein. Er wird das Volk Israel und die ganze Welt führen, aber nicht zum Guten, sondern zum Bösen. Er wird nicht Frieden und Wohlstand bringen, sondern große Not. Die große Trübsal, von der Jesus spricht. Und diese große Not wird erst dann zu Ende sein, wenn Jesus auf diese Erde zurückkehrt und sein Reich aufrichtet. Er allein kann Frieden auf diese Erde bringen. An einem Donnerstagabend im Dezember 1959 startete eine Boeing 707 und nahm Kurs in Richtung Osten. Der Düsenjet trug das Wappen des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Dieser Präsident begab sich auf die längste Reise, die je ein Präsident bis dahin angetreten hatte. Er wollte 3 Kontinente besuchen, 12 Staatsoberhäupter treffen. Er traf sich zum Beispiel mit dem französischen Präsidenten, dem britischen Premierminister und mit dem deutschen Bundeskanzler Adenauer. Im Laufe der Reise würden ihn Tausende von Menschen sehen können. Das große Ziel dieser Reise war, Frieden zu schaffen. Präsident Eisenhower hatte gesagt, er trete diese Reise an im Bemühen, Frieden und Gerechtigkeit zu bringen. Das war ein lobenswertes und hohes Ziel, und er legte dafür innerhalb von 19 Tagen mehr als 35.000 Kilometer zurück. Seitdem hat wohl jeder US-Präsident eine längere Strecke zurückgelegt, um Frieden auf diese Erde zu bringen. Aber damals, als Eisenhower seine Reise begann, haben bestimmt 1 Milliarde Menschen dafür gebetet. Denn damals wollten die Menschen nur noch eines – Frieden. Der Mensch sehnt sich nach Frieden wie nach nichts anderem auf der Welt. Ich fand es bemerkenswert, dass Eisenhower gerade zu der Jahreszeit reiste, als wir die Geburt eines Kindes feierten und die Weihnachtsbotschaft hörten. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ich muss gestehen, dass auch ich damals aus tiefstem Herzen um Frieden betete. Ich wünschte dem Präsidenten eine gute Reise und betete für erfolgreiche Staatsbesuche und Verhandlungen. Sie können sich aber sicher auch vorstellen, dass ich nicht dachte, dieser Präsident oder irgendein anderer Mensch könne dauerhaft Frieden auf diese Erde bringen. Im Gegenteil, als ich mir seine Reden anhörte, bekam ich den Eindruck, dass er selbst nicht glaubte, dass er Frieden in der Welt schaffen könne. So groß dachte er offensichtlich nicht. Im Januar 1959 zum Beispiel hatte Eisenhower in seiner Rede zur Lage der Nation gesagt, um diesen Frieden zu erreichen, versuchen wir Krieg an jedem Ort und in jeder Form zu verhindern. Wenn trotz unserer Bemühungen ein lokaler Konflikt zu bewaffneten Auseinandersetzungen führen sollte, ist es unsere Aufgabe, die Ausweitungen dieser Auseinandersetzungen zu verhindern. Bevor Eisenhower 1953 Präsident wurde, war er unter anderem General. Er sah die Realität. Aber er hoffte, dass er Spannungen zwischen Völkern abbauen könnte. Ich denke, er hoffte, dass er auf diese Weise den einen oder anderen Tag, an dem ein Konflikt ausbrechen würde, etwas hinausschieben könnte. Er versuchte, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, und deshalb begab er sich zum Beispiel auf die erwähnte Reise. Und obwohl das nach ihm viele andere auch versucht haben, gilt heute immer noch: Das Kind, das vor 2000 Jahren geboren wurde, ist die einzige Hoffnung auf dauerhaften Frieden. Jesus allein kann und wird Frieden auf diese Erde bringen. Er trägt für immer den Titel Friedefürst. Und er allein hat einen Plan, wie er diesen dauerhaften Frieden herstellen kann und wird. Die Propheten geben uns einen kleinen Einblick in diesen göttlichen Plan, besonders auch Sacharja. Und dabei lernen wir auch etwas über die zukünftige Welt und über die Herrschaft Gottes auf dieser Erde am Ende der Zeiten. Wie wir bereits gesehen haben, hat diese Herrschaft Gottes Aspekte, die sich für uns wunderbar und manchmal auch ein wenig wundersam anhören. Die Wüste wird blühen, die Lahmen werden umherspringen, die Blinden werden sehen. Und manche denken dann auch noch an die goldenen Straßen im neuen Jerusalem. Aber wenn wir uns zu sehr auf diese Dinge konzentrieren, vergessen wir die geistlichen Aspekte dieser Zeit. In den 12 Kapiteln, die wir bis jetzt von Sacharja gelesen haben, ist bereits von Treue und Wahrheit als Kennzeichen dieser Zeit die Rede gewesen. Zum Beispiel in Kapitel 8. So spricht der Herr: Ich kehre wieder auf den Zion zurück und will zu Jerusalem wohnen, dass Jerusalem eine Stadt der Treue heißen soll und der Berg des Herrn Zebaoth ein heiliger Berg. Wenn wir uns in unserer Welt umschauen, werden wir schnell feststellen, dass das noch nicht Wirklichkeit ist. Ich denke, keine Hauptstadt auf der ganzen Welt ist für ihre Wahrhaftigkeit bekannt. Aber für Jerusalem wird diese Zeit kommen, und zwar dann, wenn Jesus wiederkommt. Das Königreich Jesu wird aber nicht nur von Wahrheit und Treue gekennzeichnet sein, sondern auch von Heiligkeit und Gerechtigkeit. Darum geht es dann gleich in den ersten beiden Versen von Kapitel 13. Und in Kapitel 14 wird uns vor Augen geführt, wie heilig alles sein wird. Dort heißt es, dass sogar die Glocken der Pferde und die Pfannen und Töpfe im Tempel dem Herrn heilig sein werden. Und in Kapitel 14 gibt es dann noch einen weiteren Aspekt zu entdecken. Es wird keine Furcht mehr geben, keine Angst. Und außerdem wird dieses wunderbare Land ein Land der Freude sein. Davon haben wir bereits in Kapitel 10 gelesen. Und ich will das Haus Juda stärken und das Haus Josef erretten und will sie wieder einsetzen, denn ich erbarme mich ihrer. Und sie sollen sein, wie sie waren, als ich sie nicht verstoßen hatte, denn ich, der Herr, bin ihr Gott und will sie erhören. Und Ephraim soll sein wie ein Riese, und ihr Herz soll fröhlich werden wie vom Wein. Ihre Söhne sollen sehen und sich freuen. Ihr Herz soll fröhlich sein über den Herrn. Liebe Hörer, wenn Jesus wiederkommt, wird das eine Zeit großer Freude sein. All diese Aspekte des Kommens Jesu und seiner Herrschaft sind wunderbar. Aber der wichtigste Aspekt ist Frieden. Wenn Jesus wiederkommt, um seine Herrschaft aufzurichten, dann wird er Frieden gebieten den Völkern, wie Sacharja in Kapitel 9 sagt. Wir sind an der Prophetie von Sacharja entlang gegangen. Diese Prophetie lässt uns einen Blick tun in den Plan Gottes, am Ende dauerhaften Frieden auf diese Erde zu bringen. Als Jesus das erste Mal auf diese Erde kam, wurde er abgelehnt. Er wurde für Geld verraten und an die Heiden ausgeliefert, die ihn kreuzigten. Danach vergeht eine Zeitspanne, über die Sacharja nichts sagt. Vielleicht ist ihm auch gar nicht bewusst, dass dazwischen noch eine lange Zeitspanne liegt. Schließlich ist Gott der Herr der Zeit, damals wie heute. Und für ihn ist die eine Zeit nicht näher oder weiter weg als die andere. Er hat andere Maßstäbe. Ich denke, dessen war sich Sacharja bewusst. Die Zeit zwischen dem ersten und zweiten Kommen Jesu, das ist die Zeit der christlichen Gemeinde, die Zeit der Kirche, in der auch wir heute leben. Wenn diese Zeit zu Ende geht, dann tritt der nichtsnutzige Hirte auf, von dem in Kapitel 11 die Rede war, der Antichrist. Er wird nicht das Reich Gottes bringen, sondern die große Leidenszeit. Er wird auf der ganzen Erde seine Diktatur aufrichten. Diese Diktatur kann nur durch das zweite Kommen Jesu beendet werden. Denn Jesus wird wiederkommen und die Herrschaft über diese Erde sichtbar übernehmen. Und genau darum geht es im vor uns liegenden Kapitel 13. Diese Prophetie sollten wir ruhig wörtlich verstehen. Viele Menschen sind der Meinung, dass Gott Israel endgültig verworfen hat und dass er keine besonderen Pläne mehr mit diesem Volk hat. Warum denken die Leute so etwas? Weil sie nicht glauben, dass Gott das, was er sagt, auch so meint. In dem vor uns liegenden Abschnitt ist eigentlich alles klar und deutlich formuliert. Man kann ihn nicht missverstehen, es sei denn, man verdreht bewusst den Sinn. Wer das tut, kann aber keine besonders hohe Meinung von der Heiligen Schrift haben. Im Zentrum von Gottes Plan liegt Jerusalem. Das haben wir bereits in Kapitel 12 gesehen. In den letzten drei Kapiteln des Buches Sacharja kommt Jerusalem ziemlich oft vor. Gott hätte den Namen der Stadt Jerusalem gewiss nicht so oft verwendet, wenn er nicht wirklich Jerusalem meinen würde. Er redet da nicht von London, Brüssel oder New York. Er meint wirklich Jerusalem. In der Vergangenheit haben viele bedeutende Staatsoberhäupter Jerusalem viel zu wenig beachtet. Das gilt übrigens auch für den US-Präsidenten Eisenhower, der für die damalige Zeit sehr viel unterwegs war. Aber er war nie in Jerusalem. Ich wiederhole mich gern. Wenn Gott so oft Jerusalem sagt, dann meint er mit Sicherheit auch Jerusalem und nichts anderes. Zum Schluss der Einführung noch einmal eine kurze Zusammenfassung des vorigen Kapitels, das war Sacharja 12. Darin ging es um bedeutende Ereignisse. Israel wird von allen Seiten bedrängt werden. Das erscheint zwar heute schon so, weil Israel von Völkern umgeben ist, die dieses kleine Land auslöschen möchten. Aber Sacharja sagt vorher, dass alle Völker gegen Israel in den Kampf ziehen werden. Doch Gott wird Israel stärken. Er wird Jerusalem verteidigen und alle Kämpfer in Israel unglaublich stark machen. Stärker noch als David. Der Heilige Geist wird über das Volk Israel ausgegossen werden und dann wird Israel erkennen, wer Jesus war. Die Juden werden in großem Maßstab Jesus als den Messias erkennen und aufnehmen. Und sie werden in großem Maßstab um ihre Sünden trauern. Israel wird sich bekehren. Alle diese wichtigen Ereignisse sind Kennzeichen dieser besonderen Zeit in der Endzeit, die wir als den Tag des Herrn bezeichnen. Bei Sacharja wird zwar deutlich, dass alle diese Ereignisse ineinandergreifen werden. Sie sind gewissermaßen miteinander verzahnt. Aber dennoch gibt es eine Art zeitliche Abfolge. Zuerst wird Israel wieder in sein Land gebracht und als geeintes Volk wiederhergestellt. Das ist sozusagen die nationale Wiedergeburt des Volkes. Und dann kommt die geistliche Wiedergeburt. Israel wird sich durch die Ausgießung des Heiligen Geistes zu seinem Gott bekehren. Zu dem Gott, der sich schließlich in dem Gekreuzigten gezeigt hat, in Jesus von Nazareth. Schauen wir uns nun den ersten Vers von Kapitel 13 ein wenig genauer an. Dort heißt es, Zu der Zeit werden das Haus David und die Bürger Jerusalems einen offenen Quell haben gegen Sünde und Befleckung. Wenig überraschend beginnt auch dieser Vers mit den Worten »zu der Zeit«. Wie ich schon mehrmals erklärt habe, geht es hier um den sogenannten Tag des Herrn, um eine Zeitspanne am Ende der Zeiten, wenn Jesus wiederkommt. Und um es noch einmal ganz deutlich zu sagen, die Mehrheit des Volkes Israel hatte Jesus abgelehnt und wollte ihn kreuzigen lassen. Sogar Paulus schreibt in Römer 10, Vers 3, »Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan.« Dieser Quell gegen Sünde und Befleckung, von der Sacharja spricht, wurde erst durch den Tod Jesu Christi am Kreuz eröffnet. So paradox es klingt, in diesem blutigen Tod zeigt sich Gottes reinigende Kraft. Bei seinem ersten Kommen wurde Jesus als Messias von Israel weitgehend abgelehnt. Viele wollten seine Predigten hören oder sich heilen lassen, aber am Ende nahmen die meisten ihn nicht als Messias an. Dieser Quell wird für Israel wohl erst mit seinem zweiten Kommen erkannt werden. Im vorliegenden Kapitel erhalten wir weitere Einblicke in Gottes Plan. In Kapitel 12 haben wir bereits gelesen, dass Gott, und zwar ebenfalls zu der Zeit, seinen Heiligen Geist auf das Volk Israel ausgießen wird. Davon sprach auch der Prophet Joel. Wenn das geschieht, dann wird der reinigende Quell für das Volk Israel eröffnet werden. Und zwar dann, wenn die Israeliten begreifen, dass Jesus für sie gekreuzigt wurde. Wir haben gelesen, dass Israel auf den Gekreuzigten sehen wird. Das klingt vielleicht merkwürdig, denn er hängt ja nicht mehr wirklich am Kreuz. Aber das ist Gottes Wort und deshalb ist es auch Wahrheit. Und Gott sagt es mit großer Bestimmtheit, Sacharja 12, Vers 10, »Sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben, und sie werden um ihn klagen.« Zu der Zeit wird das Volk Israel den gekreuzigten Jesus von Nazareth nicht mehr ignorieren. Sie werden ihn als den Messias anerkennen. Dann wird der wahre, große Versöhnungstag für diese Menschen sein, wenn Jesus wiederkommt. Sie werden tief bewegt werden und der Heilige Geist wird ihnen die Augen öffnen. In der Endzeit wird dem Volk Israel die Decke von den Augen genommen. Doch das kann auch heute schon geschehen. Paulus macht deutlich, dass die Decke schon jetzt weggenommen werden kann, wenn Menschen Gott von ganzem Herzen suchen und von ihrer Sünde lassen. Das Problem des Menschen ist hier nicht ein Kopfproblem, sondern ein Herzproblem. Gott verurteilt niemanden wegen mangelnder Intelligenz. Ganz deutlich gesagt, niemand wird verloren gehen, weil er zu dumm ist. Jeder Mensch ist prinzipiell klug genug, um den Schöpfer der Welt erkennen zu können. Einen Gott, der größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Das Problem ist vielmehr, dass der Mensch seine Sünde nicht aufgeben will. Das meine ich mit dem Herzproblem. Bereits im ersten Buch der Bibel lesen wir, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das trifft für die Juden genauso zu wie für die Heiden. Seien wir ganz ehrlich, das gilt auch für sie und für mich. Gott sei Dank hat Gott uns mit diesem Problem aber nicht allein gelassen. Und auch für Israel hat er eine Lösung angeboten. Diesen Quell gegen Sünde und Befleckung, von dem wir gerade am Anfang von Kapitel 13 gehört haben. Ein Quell ist etwas Besonderes. Er ist kein gefüllter Wasserkrug, mit dessen Inhalt man sich einmal wäscht und dann ist der Krug leer, sondern ein Quell oder eine Quelle sprudelt Wasser hervor, ohne aufzuhören. Und dieses Wasser ist immer frisch und rein. Im Grunde können wir in dem Wasser auch Gott selbst sehen. Er gibt uns diesen Quell, der nie versiegt. Einen Quell, der uns immer wieder von Neuem reinigt und uns die Schuld vergeben kann. Dieser Quell gegen die Sünde steht allen Menschen offen, durch den Kreuzestod von Jesus Christus. Johannes schreibt sehr schön in seinem ersten Brief, »Das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde.« Das Blut Jesu ist der nie versiegende Quell der Reinigung. Für uns und für das Volk Israel. In dieser Sendung ging es um eine Hinführung zu den beiden letzten Kapiteln des Buches Sacharja, denn diese Schlusskapitel heben sich durch ihre Wuchtigkeit deutlich von den vorangegangenen Kapiteln ab. Außerdem bin ich auf den ersten Vers von Kapitel 13 eingegangen. In der nächsten Sendung aus der Reihe Durch die Bibel werde ich an dieser Stelle fortfahren und würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind. Auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.